Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer, hallo und guten Tag. In genau einer Woche trifft sich die Staatengemeinschaft auf Einladung der UN, Frankreichs und Costa Ricas zur dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza und mit einem dringenden Appell, die Meere besser zu schützen. Denn sie bremsen die Klimaerwärmung ab, sie bieten einem Gutteil der Menschheit eine sichere Ernährungsquelle. Doch Überfischung, Vermüllung, Klimawandel und auch die Begehrlichkeit, die Bodenschätze der Tiefsee auszubeuten, sind wachsende Gefahren. US-Präsident Trump hat jetzt per Dekret den kommerziellen Tiefseebergbau in Gebieten der Hohen See erlaubt, in denen die USA gar keine Staatsgewalt haben. Was dieser angekündigte Bruch des Völkerrechts bedeutet, erklärt hier gleich der Seerechtsexperte Alexander Prülz von der Uni Hamburg. Einmalhandschuhe produzieren jede Menge Kunststoffmüllberge. Wir haben nachgefragt, wo sie sinnvoll oder auch sinnlos, wenn nicht schädlich sind. Der Mutterschutz wird auch auf Fehlgeburten in früher Schwangerschaft ausgedehnt. Und im Verbrauchertipp geht es um das Auslandsjahr nach der Schule, Impfung, Krankenversicherung, alles, woran Sie denken sollten. Wenn ein Kind geboren wird, hat die Mutter vor und nach der Geburt ein Recht auf insgesamt 3 Monate Mutterschutz, eine große Errungenschaft für Frauen und Familien. Bei Fehlgeburten war das bisher keine Selbstverständlichkeit. Der Mutterschutz griff erst, wenn die Schwangerschaft schon ziemlich weit fortgeschritten war. Das hat sich jetzt geändert. Saha Beham berichtet, was neu ist.
So, dass man mich auch hört.
Wie so oft hält Natascha Sagorski ein Mikrofon in der Hand, steht auf einer Bühne in München. Sie ist die laute Stimme für betroffene Frauen, die leise trauern.
Hinter uns liegen 3 Jahre. 3 Jahre Kampf und Engagement für den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten.
Alle sollen von dem neuen Gesetz erfahren, das ab jetzt gilt. Mit einer riesigen leeren Wiege und Infoflyern am Münchner Marienplatz macht Sagorski diese Woche darauf aufmerksam.
Jetzt müssen die Menschen auch wissen, dass es dieses neue Frauenrecht gibt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Fehlgeburten sind nach wie vor ein riesiges Tabu. Dieses Tabu müssen wir sichtbar machen.
Denn es betrifft viele. Schätzungsweise jede dritte Frau erleidet eine Fehlgeburt. Mutterschutz, also das Recht auf Erholung, galt bislang aber erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Jetzt greift er früher, ab der 13. Woche. Und je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, umso länger ist die Erholungszeit jetzt möglich. Für Sagorski selbst kommt das Gesetz zu spät. Damals erleidet sie eine frühe Fehlgeburt. Mutterschutz stand ihr nicht zu.
Als ich damals meine Fehlgeburt hatte, dann war das für mich kein politisches Thema, sondern einfach ein persönliches Drama.
Aus Trauer wurde Wut, aus Wut Engagement. Vor 3 Jahren startet sie eine Petition, sammelt Unterschriften. Anfang dieses Jahres beschließt der Bundestag einstimmig das Gesetz. Die damalige Bundestagsvizepräsidentin bedankt sich bei Sagorski, die auf der Besuchertribüne sitzt und weint.
Liebe Frau Sagorski, im Namen des gesamten Hauses darf ich Ihnen, glaube ich, an dieser Stelle für Ihre Initiative danken. Und es werden viele Frauen profitieren davon, dass Sie den Mut hatten, diese Initiative auch anzustoßen. Herzlichen Dank.
Auch jetzt kann die 40-jährige Sagorski kaum glauben, was sie geschafft hat.
Dieser Erfolg, dass aus dieser Petition, die irgendeine Mama in Bayern gestartet hat, weil einfach ein Unrecht geschehen ist, dass die zum Gesetz geführt hat, das gibt mir so viel Kraft. Und vor allem gibt es mir auch so viel Motivation, den Menschen, die immer sagen, bringt eh alles nichts, dieses Engagement. Denen kann ich jetzt sagen, hey, doch, es bringt was.
Saha Beham berichtete über einen Erfolg. Seit der Corona-Pandemie ist der Gebrauch von Einmalhandschuhen in Krankenhäusern, der Pflege und im Lebensmitteleinzelhandel stark angestiegen. Einige Krankenhäuser möchten die Nutzung zurückfahren, um Kosten und Müll zu reduzieren. Heute startet eine bundesweite Kampagne mit oder ohne Handschuhe bewusst einsetzen. Ute Reckers hat sich kundig gemacht.
Allein im Universitätsklinikum Leipzig sind im Jahr 2024 täglich knapp 19.000 Paar Einmalhandschuhe benutzt worden, sterile OP-Handschuhe nicht mitgerechnet. Zu viel, heißt es aus dem Hygieneinstitut der Uniklinik. Das Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin aus Berlin startet nun eine Kampagne, die sich an Beschäftigte von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen wendet.
Das Problem ist, dass viele MitarbeiterInnen gar nicht wissen, in welchen Situationen Handschuhe sinnvoll sind und in welchen nicht. Und das kann tatsächlich auch richtig gefährlich werden, nämlich, das haben verschiedene Studien gezeigt, das Tragen von Handschuhen führt dazu, dass MitarbeiterInnen sich häufig die Hände davor oder danach nicht mehr desinfizieren. Und das kann wiederum zur Verbreitung von Infektionen im Krankenhaus führen.
Maurizio Bär, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum und selber Mediziner, betreut die Kampagne zum bewussteren Einsatz von Einmalhandschuhen. Neben einem besseren Wissen um Handhygiene geht es noch um weitere Ziele: Müllvermeidung und Klimaschutz.
Viele Menschen wissen gar nicht, dass ungefähr 6% der gesamten Treibhausgasemissionen von Deutschland aus dem Gesundheitssystem stammen. Und wenn man die Treibhausgasbilanz von einem Krankenhaus betrachtet, mit Energieverbrauch und Einkauf und allem, dann machen die vermeintlich kleinen Plastikhandschuhe bereits 1% der Emissionen aus.
Seit den Corona-Jahren ist der Gebrauch von Einmalhandschuhen angestiegen. Ein Bedürfnis nach Selbstschutz sei das, Gewohnheit oder auch Gruppendynamik, heißt es in einem Bericht der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, KRINKO. Wann aber sind Einmalhandschuhe notwendiger Arbeitsschutz und wann sind sie überflüssig? Der Begriff Feuchtarbeit ist da ein wichtiges Stichwort. Maurizio Bär vom Kompetenzzentrum für klimaresiliente Medizin KLIMEC erklärt.
Wirklich wichtig sind Handschuhe beim Kontakt mit Flüssigkeiten wie Körperausscheidung oder Blut oder im Kontakt mit Erregern, die unempfindlich gegen alkoholbasierte Desinfektionsmittel sind. In vielen anderen Situationen werden sie getragen, obwohl es nicht sinnvoll ist. Was wir eben in Krankenhäusern häufig beobachten, ist das Handschuhtragen im Rahmen einer ärztlichen körperlichen Untersuchung, also beim Abhören mit dem Stethoskop oder beim Abtasten des Bauches, beim Umlagern oder selbst beim Essen austragen.
Auch im Lebensmittelhandel und in Restaurants werden zunehmend Einmalhandschuhe benutzt. Sinnvoll ist das bei der Arbeit mit rohem Fisch oder Fleisch oder mit Marinaden, erklärt Michael Warnhoff, Sprecher der Berufsgenossenschaft Nahrung und Gewerbe, einer gesetzlichen Unfallversicherung. Doch in vielen Fällen gilt:
Also grundsätzlich sind diese Handschuhe im Verkauf oder an der Essensausgabe verbessern nicht die Hygiene. Ganz im Gegenteil, es ist sogar nachgewiesen, dass sie im Verkauf keine hygienischen Vorteile bringen, sondern im Gegenteil, dieses ständige Handschuhtragen kann eben die Haut der Beschäftigten so belasten, schädigen und krank machen. Und deswegen sagen wir, bei richtiger Hygiene sind diese Handschuhe im Verkauf oder im Umgang auch mit manchen Lebensmitteln, nicht mit allen, überflüssig.
Die Berufsgenossenschaft hat vor wenigen Jahren in Zusammenarbeit mit Verbänden des Bäckerhandwerks eine Studie dazu anfertigen lassen. Ergebnis: Wenn Brötchen und Wechselgeld über die Ladentheke gehen, sind sie nicht auffällig mit Keimen belastet. Ob Handschuhe getragen werden oder nicht, fällt dabei nicht ins Gewicht. Dennoch, das stellt Michael Warnhoff fest, gibt es von der Kundschaft eine gewisse Erwartungshaltung, was das Handschuhtragen angeht.
Also natürlich werden sie erwartet, weil sie ein falsches Verständnis von Hygiene oder Reinheit vorgaukeln, in Anführungszeichen.
Deshalb hat die Berufsgenossenschaft Aushänge für Fleisch- oder Kuchentheken entworfen, die jeder Betrieb anbringen kann.
Diese Informationstafeln sagen natürlich, liebe Kunden, wir verwenden entweder Zangen oder Hilfsmittel, Folien, Gabeln und greifen diese Sachen nicht direkt an. Und ich verspreche dir, ich halte die gesetzlichen Hygienevorschriften ein. Die Behörden überwachen das auch. Hier bist du hygienisch sicher.
Weniger Einmalhandschuhe kann mehr sein, Ute Reckers hat recherchiert. Mangan, Nickel, Metalle am Boden der Tiefsee wecken Begehrlichkeiten, diese abzubauen. Viele Wissenschaftler warnen jedoch, dass ein Abbau das Leben am Meeresboden über Jahrhunderte zerstören könnte. Und die Hohe See, ihre Bewohner und der Boden der Tiefsee samt Schätzen gehören allen und keinem. Außerhalb der Küstengewässer gilt die Freiheit der Meere, die Freiheit von jeglicher Staatshoheit. Nur dank der UN-Seerechtskonvention geht es seit rund 30 Jahren auf hoher See nicht mehr ganz so regellos zu. Unter dem Schirm dieser Konvention erarbeitet derzeit die Internationale Meeresbodenbehörde Regeln, mit denen ein Tiefseebergbau halbwegs nachhaltig ermöglicht werden soll. Doch US-Präsident Präsident Donald Trump möchte auf solche Regeln nicht warten. Er hat ein Dekret erlassen, mit dem er den Bergbauunternehmen The Metals Company die Erlaubnis zum Rohstoffabbau in einem bestimmten Gebiet des Pazifiks gibt. Alexander Prölz ist Professor für Seevölkerrecht an der Uni Hamburg. Herr Prölz, was bedeutet Trumps Dekret aus völkerrechtlicher Sicht?
Das Dekret ist deshalb besonders problematisch, weil die Vereinigten Staaten zwar einerseits nicht Vertragspartei des UN-Seerechtsübereinkommens sind, andererseits aber an das Völkergewohnheitsrecht gebunden sind. Und es wird ganz überwiegend auf der ganzen Welt davon ausgegangen, dass ein unilaterales Vorgehen beim Tiefseebodenbergbau mit dem Völkergewohnheitsrecht nicht vereinbar ist. Das heißt, das geplante Vorgehen der USA ist völkerrechtswidrig.
Müssen die anderen Staaten diesen Völkerrechtsbruch, wenn es das ist, hinnehmen?
Nein, das müssen sie natürlich nicht. Und es zeigen sich auch die ersten Reaktionen, schon unter anderem hat die Generalsekretärin der Meeresbodenbehörde, die Sie gerade erwähnt haben, dagegen schon protestiert. Und sie ist darin unterstützt worden von der ganz großen Mehrzahl der Staaten. Und zwar, obwohl diese Staaten in den Einzelfragen durchaus auch unterschiedliche Positionen haben. Das heißt, der Gedanke, dass Tiefseebodenbergbau unilateral, das heißt außerhalb des Rahmenwerkes der Internationalen Meeresbodenbehörde durchgeführt wird, das wird ganz überwiegend abgelehnt. Was kann man jetzt tun? Und da kommen die Probleme. Man kann protestieren, man könnte Sanktionen beschließen gegen das US-amerikanische Unternehmen. Aber im Übrigen gibt es keine Möglichkeit, die USA vor ein internationales Gericht zu bringen, ohne dass die USA dem zustimmen, was sie ja voraussichtlich nicht tun würden.
Wer würde denn über so eine Sanktionen abstimmen? Innerhalb der UN sind die USA ja eine der Vetomächte im Rahmen des UN-Sicherheitsrates. Können die nicht alles irgendwie abwehren?
Also im UN-Rahmen würde das in der Tat nicht funktionieren, sondern das sind unilaterale Maßnahmen, Reaktionen auf einen Völkerrechtsbruch. Das kann aber natürlich auch koordiniert werden. Es gibt ja viele Beispiele dafür, zum Beispiel jetzt gerade im Rahmen der Europäischen Union mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Wären dann Sanktionen gegen die USA nicht völlig zahnlos?
Da muss man überlegen, wie man die ausgestaltet. Gegen die USA selber hat das ganz gewiss keinen Sinn. Abgesehen davon wäre es ja nur ein weiterer Schritt in dieser momentan zu beobachtenden Eskalationsspirale, was Sanktionen, Zölle und so weiter anbelangt. Aber man könnte natürlich versuchen, das Unternehmen selbst irgendwie zu sanktionieren. Wie man das genau macht, das ist eine schwierige Frage. Ob man das will, ist eine andere Frage, denn das führt natürlich wiederum zu Gegenreaktionen. Und gerade im derzeitigen Kontext wäre damit zwingend zu rechnen. Also Sie merken schon, meine Nachricht, das ist so ein bisschen eine bedauerliche, ist, dass nicht viel getan werden kann mit Blick auf einen etwaigen Völkerrechtsbruch.
Okay, aber ist dann internationales Recht im Augenblick in der Situation, in der wir sind, überhaupt noch anwendbar, hilfreich?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Das Völkerrecht steht wirklich zurzeit unter Beschuss. Das heißt aber keinesfalls, dass es irgendwie überflüssig wäre. Die allermeisten Staaten halten sich an das Völkerrecht und dass einzelne Staaten das Völkerrecht brechen, das hat es schon immer gegeben. Letztlich ist das auch im innerstaatlichen Kontext nicht anders. Das passiert ja immer wieder. Denken Sie an Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und was weiß ich, dass auch einzelne Personen sich nicht an das Recht halten. Das Problem auf internationaler Ebene ist eben das Fehlen einer zentralen Durchsetzung. Es gibt keine Weltpolizei, es gibt keinen automatisch zuständigen Weltgerichtshof und deswegen gibt es größere Lücken als im innerstaatlichen Bereich, was die Durchsetzung anbelangt. Gleichwohl versuchen letztlich alle Staaten und manchmal wirklich auch mit hanebüchenden Erläuterungen ihr Verhalten völkerrechtlich zu legitimieren. Und das impliziert, dass sie alle zumindest von der Rechtsbindung überzeugt sind, denn sonst müssten sie sich nicht rechtfertigen. Insofern stellt das gewissermaßen die Geltung des Völkerrechts nicht insgesamt in Frage, sondern es kommt eben maßgeblich darauf an, dass die klare Mehrheit versucht, sich an das Völkerrecht zu halten. Und auch in den USA wird es ja auch irgendwann wieder eine andere Administration geben. Also man darf jetzt auch nicht zu früh aufgeben.
Gegenüber der Internationalen Meeresbodenbehörde hat ja das Unternehmen The Metals Company, die eben mit dem kommerziellen Tiefseebergbau beginnen wollen, auch vorgebracht. Die haben da versucht, einen Antrag zu stellen. Und der Vorwurf lautet, Die Verabschiedung dieses Mining Codes, der Regeln für den Tiefseebergbau, das würde jetzt schon so lange dauern. Kann man der ISA, der International Seabed Authority, vorwerfen, sie hat es vielleicht auch verschleppt?
Na, an der Kritik ist schon auch ein bisschen was dran. In der Tat hat ein Tochterunternehmen von The Metals Company, die für den pazifischen Inselstaat Nauru Tiefseebodenbergbau betreiben wollen, im Jahre 2021 ankündigen lassen, über Nauru als sogenannten Unterstützerstaat einen Antrag auf Tiefseebodenbergbau im Rahmen des Regimes der Meeresbodenbehörde stellen zu wollen. Dadurch haben sie eine 2-Jahres-Frist ausgelöst, innerhalb derer eigentlich die von Ihnen erwähnten Regulierungen, die Regelungen über den Tiefseebodenbergbau, der sogenannte Mining Code, hätten verabschiedet werden müssen, also bis Sommer 2023. Das ist aber nicht geschehen, sondern die Staaten arbeiten immer noch daran. Der Hintergrund ist, dass sich die Rahmenbedingungen in politischer Hinsicht, aber auch mit Blick auf die Frage, sollte man überhaupt den Tiefseebodenbergbau initiieren, vollständig verändert haben. 1982, als das Seerechtsübereinkommen angenommen worden ist, da war die allgemeine Sicht der Dinge, Tiefseebodenbergbau ist wünschenswert und erforderlich. Da sehen heute nur noch wenige Staaten so, sondern es gibt eine starke Gegenbewegung, zu der auch die Bundesrepublik Deutschland zählt, die sich im Lichte der wissenschaftlichen Unsicherheiten und der drohenden Umweltrisiken für zumindest eine sogenannte vorsorgliche Pause aussprechen. Und das alles kommt jetzt in diesem konkreten Kontext zum Tragen. Es kollidiert mit dem Auslösen der 2-Jahres-Frist, mit der Ankündigung der USA, unilateral Tiefseebodenbergbau durchführen zu wollen. Und das alles führt zu dieser sehr komplexen rechtspolitischen Situation.
Bei der UN-Ozeankonferenz kommende Woche in Nizza hoffen viele Teilnehmer darauf, dass das jüngste, ja sozusagen UN-Seerechtsunterabkommen, das Hochseeschutzabkommen für Meeresschutz jenseits nationaler Gerichtsbarkeit, demnächst ratifiziert durch 60 Ratifizierungen in Kraft treten kann. Auf Englisch nennt sich dieses Abkommen BBNJ. Das Abkommen besagt, vor jeglicher Aktivität auf den Weltmeeren muss diese Aktivität zwingend auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Im Text selber kommt das Wort Tiefseebergbau nicht ein einziges Mal vor. Kann mit diesem BBNJ-Abkommen dem Tiefseebergbau Grenzen gesetzt werden?
Ja, das ist durchaus vorstellbar. Dieses BBNJ-Übereinkommen, von dem Sie sprechen, das gilt nicht nur für die Hohe See selbst, sondern eben auch für den Tiefseeboden. Das wird auch ausdrücklich klargestellt. Und damit steht fest, dass prinzipiell die Regelungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung auch solche Bergbauaktivitäten erfassen. Aber die Regelungen dieses Übereinkommens zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die gelten gleichsam nur subsidiär. Das heißt, das ist eine Art von Mindeststandard, auf den sich die Staatengemeinschaft international verständigt hat. Und der kommt immer erst dann zum Tragen, wenn im Hinblick auf eine konkrete Aktivität, hier also der Tiefseebodenbergbau, weniger strenge Anforderungen an die Prüfung der Umweltverträglichkeit zu stellen sind. Ob das der Fall sein wird, das wissen wir noch nicht, und zwar deshalb nicht, weil ja nach wie vor der Mining Code nicht abschließend ausverhandelt worden ist. Aber bereits die Annahme des BBNJ-Übereinkommens hat dazu geführt, dass die Staaten den Fokus auf die Regelungen über den Schutz der Meeresumwelt im Zusammenhang mit dem Tiefseebodenbergbau wieder stärker gelegt haben. Von daher mag es durchaus sein, dass nachher das, was in der endgültigen Version des Mining Code drinsteht, den Anforderungen des BBNJ-Übereinkommens Rechnung trägt. Und dann wäre das schon ein indirekter Erfolg dieses Übereinkommens.
Der Meeresboden ist Erbe der Menschheit laut UN-Seerechtskonvention. Und das hat Folgen für die Gewinne. The Metals Company kann die da nicht einfach so einstreichen, oder?
Es ist richtig, nach dem Prinzip des gemeinsamen Menschheitserbes, das so im Seerechtsübereinkommen kodifiziert ist und das auch völkergewohnheitsrechtlich gilt, müssen die Vorteile, die aus dem Tiefseebodenbergbau generiert werden, also die ganzen finanziellen Einkünfte, fair und gerecht verteilt werden. Und zwar unter besonderer Berücksichtigung der ärmeren Staaten des globalen Südens. Dazu gibt es allgemeine Vorgaben im Text des Seerechtsübereinkommens. Aber auch hier muss die internationale Meeresbodenbehörde erst noch Regelungen festlegen, aus denen sich ergibt, wie genau dieses Verteilen der Einkünfte denn dann nun später erfolgen soll. Diese Regelungen liegen auch noch nicht vor. Das heißt, wir haben hier noch eine zweite Hürde, bevor das ganze System des Tiefseebodenbergbaus, wenn es denn überhaupt dazu kommt, operationalisiert werden kann.
HI ist so fair und gerecht. Alle Staaten der Welt würden einen gleichen Anteil bekommen an den Gewinnen?
Also das ist jetzt nicht so schematisch geregelt, sondern das funktioniert tatsächlich so, dass jeder Antragsteller jeweils zwei Abbau-Bergbaufelder auf dem Tiefseeboden bestimmen muss mit vermutlich zumindest gleichem oder vergleichbarem kommerziellen Wert und dass eines dieser beiden Felder dann zugunsten der Menschheit insgesamt abgebaut werden soll. Das heißt, die aus dem Bergbau bezüglich dieses zweiten Feldes generierten Einkünfte, die soll die Meeresbodenbehörde dann unter den Staaten, die die Technik nicht haben, in den Tiefseebodenbergbau auch die Möglichkeiten nicht haben, in den Tiefseebodenbergbau zu investieren, verteilen.
Das heißt, es wären dann schon eher ärmere Entwicklungsländer, die da profitieren sollten.
Genau so ist es. Das Problem aber nun ist, wenn jetzt wie die USA die Tiefseebodenaktivitäten außerhalb des Rahmens des Seerechtsübereinkommens durchgeführt werden, dann greift das natürlich alles nicht. Und das ist natürlich auch ein Hintergedanke dieses unilateralen Vorgehens. Man muss da nichts abgeben und genau das muss und soll verhindert werden.
Ja, und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Völkerrechtsexperten Alexander Prohls finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App und auf deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele junge Leute planen nach der Schule ein sogenanntes Gap Year, sei es für einen Freiwilligendienst, eine Sprachreise oder Work and Travel zum Beispiel. Doch bevor es losgehen kann ins Ausland, sind viele organisatorische Dinge zu klären. Margit Bielenberg mit dem Verbrauchertipp.
Jana steckt mitten im Abitur und hat sich erst vor kurzem entschieden, nach der Schule für ein Jahr ins Ausland zu gehen, erzählt Mutter Katharina aus Hamburg.
Was ihr vorschwebt, wäre, in ein englischsprachiges Ausland zu gehen, um Englisch so gut zu können, mit dem Ziel, dass sie dann vielleicht an eine Uni gehen kann, wo auch auf Englisch unterrichtet wird.
Eine Tätigkeit im kulturellen Bereich sollte es am besten sein. Allerdings...
Die Zeit läuft uns eher ein bisschen davon oder es gerät alles ein bisschen unter Druck von der Planung. Und tatsächlich habe ich jetzt mal der Krankenkasse geschrieben, wie das denn wäre, was wir machen müssten dafür, wie das mit einer Auslandsversicherung wäre und ob sie bei mir versichert bleiben könnte.
Sind die Kinder über die Familienversicherung abgesichert, kann es sein, dass der Krankenversicherungsschutz auch im EU-Ausland greift, sagt Mareike Bouguet vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab und sollte unbedingt vorab geklärt werden.
Und man hat dann diese europäische Krankenversicherungskarte, die findet man hinten auf der normalen Krankenversicherungskarte. Und da erhält man dann grundsätzlich alle medizinischen notwendigen Leistungen, die halt nicht bis zur Rückkehr nach Deutschland warten können. Man sollte aber halt beachten, dass es schon auch sein kann, dass in manchen Ländern oder manche Ärzte diese Karte nicht akzeptieren. Und deswegen ist es auch gut, dann eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung zu haben.
Für ein Gap hier außerhalb der EU ist eine Auslandsreisekrankenversicherung auf jeden Fall nötig. Auch eine Privathaftpflichtversicherung sei wichtig.
Weil Unfälle einfach passieren, ob man jetzt zu Hause ist oder im Ausland. Und Menschen werden manchmal verletzt, Dinge werden beschädigt und dann kann man halt dafür haftbar gemacht werden.
Eventuell greift die Haftpflichtversicherung der Eltern auch im Ausland. Das müsse überprüft werden. Von der Gepäckversicherung rät die Verbraucherschützerin dagegen ab, weil es da sehr viele Leistungseinschränkungen gebe. Kindergeld gibt es unter bestimmten Voraussetzungen.
Wenn man FSJ oder ein BFD macht, dann ist es so, dass das so gewertet wird wie eine Ausbildung und dann kann man weiterhin Kindergeld beziehen. Wenn man aber eine Sprachreise oder Work and Travel oder Au Pair macht, dann kriegt man kein Kindergeld.
Natürlich könne man anschließend, sobald eine Ausbildung oder ein Studium aufgenommen wird, wieder Kindergeld beantragen, das höchstens bis zum 25. Lebensjahr gezahlt wird. Auch wer beispielsweise im Ausland studiert, könne Kindergeld beziehen. Allerdings müsse das auch nachgewiesen werden. Auch der Wohnsitz spiele eine Rolle. Um alles zu klären, sollte vorab die Familienkasse kontaktiert werden. Mehr Informationen, zum Beispiel zur passenden Kreditkarte oder dem geeigneten Handyvertrag, gibt es beispielsweise bei den Verbraucherzentralen oder dem Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Auch auf der Homepage des Auswärtigen Amts stehen wichtige Infos, zum Beispiel zu nötigen Impfungen, zum Visum oder zum internationalen Führerschein. Außerdem kann man sich dort in die Krisenvorsorgeliste Elefant eintragen. Die Abkürzung steht für elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland, sagt Mareike Bogé.
Da gibt man dann an, dass man in dem jeweiligen Land ist. Und falls irgendetwas passieren sollte, wird man informiert.
Soweit der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Was bedeutet der Wahlsieg des polnischen Europaskeptikers Nawrocki? Fragen wir ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.